Das ist heute noch so. Wenn irgendwo was, bei irgendwas nicht rumkommt, also ich kein Learning habe, kann nichts, dann, oh Gott, warum mache ich das dann? Und das war in der Schule genauso. Und dann wirst du irgendwann auch ein schlechter Schüler. Es gab wenige Fächer, in denen ich geglänzt habe. Englisch und Musik, Sport ging auch immer noch so. Alles andere war einfach nicht interessant. Das lag nicht an den Themen, sondern es lag an der Vermittlung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Lifeline, dem Podcast, in dem wir gemeinsam erfahren, was die ArchitektInnen der Zukunft antreibt und besonders macht. Mein Name ist Sacha Klein. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Kommunikationsberatung Hyper und Host dieses Podcasts. Mein heutiger Gast ist Axel Kaiser. Er betreibt Dentubs, ein Unternehmen, mit dem er versucht, Menschen die richtige Zahnpflege beizubringen. Denn Axel ist überzeugt davon, dass wir Dinge, die wir als gesetzt und gegeben wahrnehmen, immer wieder hinterfragen sollten, weil das vermeintlich Richtige falsch sein könnte. Axel ist jemand, der sich sehr schwer in Schubladen stecken lässt. Das werdet ihr schnell merken. Daher macht euch bereit auf ein längeres und ein sehr besonderes Gespräch. Lieber Axel, es muss wahrscheinlich sogar das sagenumwobene Jahr 1968 gewesen sein, als du in die Schule gehen durftest. Ist dem so?
69. Ja.
Kannst du dich daran erinnern, gab es damals Schultüten oder wie?
Gibt sogar ein Foto davon. Irgendwo.
Wie lief dieser Tag ab?
Das weiß ich nicht mehr so genau. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich ein Jahr zu spät war. Ich bin ja ein Oktoberkind. Und meine Eltern meinten, der ist noch so, gib dem mal noch ein Jahr.
Wärst du lieber früher eingeschult worden?
Es wäre im Nachhinein taktisch wahrscheinlich schlauer gewesen.
Warum?
Ich war immer der Älteste.
Vielleicht warst du auch derjenige, der am weitesten in seiner Entwicklung war.
Ja, aber das passt ja nicht zu den anderen. Und in dem Alter macht ein Jahr echt einen krassen Unterschied.
Und wozu hat das geführt? Hast du dich gelangweilt oder hattest du besonderen Druck, weil du der Älteste warst?
Gelangweilt hat es mich tatsächlich. Also meine ganze Schulzeit habe ich im Grunde genommen unfassbar gelangweilt. Und dazu muss man wissen, die ersten 2 Jahre habe ich in dem schönen Travemünde in der Ostsee verbracht, in einer echten Volksschule. Und danach sind wir umgezogen von Travemünde nach Lübeck und da wurde ich dann umgeschult in eine neue Schule. Und da war ich dann nicht nur der Neue, sondern auch der Älteste und auch der Kräftigste. Was in dem ersten Punkt auf der Lifeline eine Rolle spielt. Und ich war immer, ich will nicht sagen, dass ich ausgegrenzt war, das nicht. Also ich kam schon klar mit den Leuten, aber ich war halt immer irgendwie auch schon einfach mal ein Jahr älter als die.
Wurdest du geärgert?
Ob ich geärgert wurde?
Ja.
Das trauten sich aber sehr schnell die meisten nicht mehr. Also es war tatsächlich so, ich meine, wir reden von 1970, 71 oder sowas, und dann nach der Umschulung, da war das noch nicht unüblich, dass man sich einmal durch so eine neue Klasse durchprügeln musste.
Hi.
Und jeder, der meinte irgendwie, kauf guck so einer Gasanstalt, der musste dann verstehen, dass ich 2 ältere Brüder habe, von Geburt an, man nannte mich auch das Bullerchen, ich war immer relativ kräftig und dann kommst du so jemanden einfach nicht blöde. Das hat dann mitunter schmerzhafte Konsequenzen gehabt.
Ja. Hast du die körperliche Auseinandersetzung von deinen Brüdern gelernt oder im Leben mit 2 älteren Brüdern lernen müssen?
Also nicht, dass die mich immer verprügelt hätten, aber ich war früh schon sehr, ich wusste meine Meinung klar und deutlich auszudrücken. Also wenn mir was nicht gefallen hat, das hatte schon Ausbrüche. Also ich neigte zu einem gewissen Jähzorn. Also wenn es Kartoffeln gab und ich wollte keine Kartoffeln essen, dann fragt man die Türrahmen, wie sehr die leiden mussten, weil ich dann rausgerannt bin und die Tür zugeknallt habe. Und das hat halt richtig so ein bisschen Putz aus der Decke geholt. Also ich bin jetzt nicht rumgerannt und habe Leute verprügelt, das nicht. Aber ich war sehr leicht reizbar. Und das äußerte sich dann durchaus in irgendwas kaputt machen. Und wenn es der Türrahmen ist.
Hat sich das jemals geändert?
Ja.
Wann?
Dritte Klasse.
Der erste Punkt auf deiner Lifeline, den du mir vorgegeben hast, ist die dritte Klasse. Frau T.
Frau Tiborski. Unsere damalige Klassenlehrerin, ja.
Hat dir einen Tadel gegeben?
Ja.
Warum?
Ich war ja kräftig. Und mir hat sich keiner entwickelt. Also das war ja, also eine körperliche Auseinandersetzung mit mir macht einfach gar keinen Sinn. Das wussten dann in der Klasse auch alle. Und einer aus der Klasse wurde von einem, es war eine echte Volksschule. Das heißt, das war bis 9. Klasse. Und einer aus meiner Klasse wurde von einem, der da drüber war, der älter war, angegangen und verprügelt. So im Schulhof. Das war jetzt nicht so wahnsinnig ungewöhnlich. Aber ich fand das nicht gerecht, weil das war einfach nur, der Ältere wollte dem Jüngeren einfach mal ein paar verballern. Und dann bin ich dazwischen gegangen. Und ich habe dann den Älteren verprügelt. Also, was heißt verprügelt? In dem Alter schubst du dich rum und setzt dich auf ihn drauf und sagst so, Schluss jetzt. Und das hat super geklappt. Und dafür wurde ich aber getadelt. Nicht der wurde getadelt, weil er als Älterer, sondern ich, weil ich oben saß. Und das fand ich so unfassbar ungerecht. Und meine Dickköpfigkeit ist ja relativ bekannt, also Starrsinn und so. Und da habe ich beschlossen, ich werde mich nie wieder prügeln. Das habe ich seitdem durchgehalten.
So ein Tadel, muss man ja dazu sagen, für diejenigen, die das vielleicht nicht kennen, dich und mich eint, dass wir beide im Laufe unserer Schulzeit eins bekommen haben. Meins, glaube ich, weil ich vor lauter Wut eine Scheibe in der Schule eingeschmissen habe. Ich würde behaupten, dass das war aus Versehen. Aber ich habe lange schon nicht mehr darüber nachgedacht. So ein Tadel macht ja eigentlich nichts. Also Eltern werden informiert, ihre Enttäuschung und Bestürzung aus, und aber man fliegt nicht von der Schule, man muss nicht irgendwie eine Woche lang zu Hause sitzen oder ähnlichem.
Leider.
Nachgehen, kein Sozialdienst oder ähnliches. Es ist einfach nur die Ungerechtigkeit der Welt, die man auf seinen Schultern trägt.
Das ist sowas wie die erste gelbe Karte beim Fußball.
Ja, genau.
Kriegst du zwei, ist immer noch doof, irgendwann gibt's die rote Karte, dann müssen die Eltern in der Schule erscheinen. Das ist doof. Aber darum ging es gar nicht. Es ging nicht um den Tadel an sich. Sondern es ging darum, dass ich dafür bestraft wurde, dass ich einem meiner Klassenkameraden geholfen habe. Und dass ich dann für schuldig erklärt wurde, obgleich der andere Typ das Arschloch war. Der hat den anderen ja verprügelt. Ich bin nur dazwischen gegangen und wollte dem helfen, habe ich dann ja auch. Und für diese in meinem Verständnis richtige Haltung und Einstellung und mich ja letztlich auch in das Risiko bringen, dass ich dann einen abkrieg, das Risiko sah ich damals nicht. Dafür wurde ich bestraft. Und das fand ich so unfassbar ungerecht, dass ich gesagt habe, okay, dann prügele ich mich nicht mehr. Punkt.
Du hast es jetzt auf deiner Lifeline geschrieben und ich bin mir sicher, dass du in deinem Leben viele Dinge gesehen hast, die du als ungerecht empfunden hast. Was unterscheidet diesen einen Tag, dieses eine Ereignis von all den anderen, dass es dir tatsächlich einen Eintrag auf deiner Lifeline wert war?
Das erste Mal. Und das ist ein Zeichen für, also letztlich für mein Starrsinn ist. Also ich kann Sachen beschließen und die werden dann auch ein Leben lang durchgehalten.
Was hängt, also wovon hängen die Dinge ab, ob du sie beschließt oder nicht?
Ganz persönlich, ganz individuell. Also die Frage ist, wie stehe ich zu dem, was passiert ist? Also ich habe einen ähnlichen Fall. Mein allerbester Freund hat mir meine Freundin ausgespannt. Das war wirklich hastig. Also
wie alt warst du da?
18, 19.
Ja, schon Alter, in dem sowas mehr als nur die Beziehung kaputt machen kann.
Nimmst du schon ernst. Und seitdem haben wir nie wieder gesprochen.
Das glaube ich.
Ja, also auch da, es ging streng genommen gar nicht so sehr um die Freundin. Das war gar nicht der Punkt. Aber dass er das gemacht hat und sich dann vor mich stellt und sagt so, hey, ich muss dir mal was erzählen. Oder die beiden, wir müssen dir was gestehen. Das kann ja ernst sein.
Haben sie zumindest geheiratet?
Nein, das hat nicht mal lange gehalten. Aber das war alles nicht interessant. Es war ein Sportsgeist und er hat in seinem Sportsgeist den Erfolg, sie zu erobern, über unsere Freundschaft gestellt. Ich habe mein ganzes Leben mit ihm verbracht, bis dahin. Und dann, und sowas wie Verrat, Betrug, sowas, darauf reagiere ich extrem allergisch. Das sind so Sachen, dann geht das plötzlich ganz schnell. Also was kann ich überhaupt nicht ab. Du darfst mich anlügen und mir dann erzählen, dass du das gemacht hast. Aber du darfst mir nicht in den Rücken fallen. Du darfst nicht mich hängen lassen. Du darfst mir nicht erzählen, nee, alles ist schön und im Grunde genommen ist alles doof. Ja, das ist, sowas vertrage ich nicht.
Seit diesem Tag, an dem man dir das erzählt hat, sind ja nun einige Tage vergangen. Mhm. Ich weiß, das ist jetzt eine sehr hypothetische Frage, aber wenn er heute vor deiner Tür steht und sagen würde, Axel, das war damals eine richtig blöde Geschichte, es tut mir furchtbar leid, würdest du ihn wieder in dein Leben lassen?
Also bist du jemand, der... alkoholfreies Bier aus dem Kühlschrank holen und sagen, hey, alles gut. Entspann dich. Also Zeit ist lang, es ist lange her. Es hat mich sehr, sehr lange begleitet. So bis Anfang 30, Ende 20, Anfang 30, sowas um den Dreh. Und es war ein echtes Hassbild. Bis ich irgendwann mal verstanden habe, dann war das eben so. Hm. Es hat keinen wirklich bedeutenden Wert. Also ich habe nicht wirklich etwas verloren. Und ihm wird das wahrscheinlich auch im Nachgang hoch nur peinlich gewesen sein. Ich glaube nicht, dass er so unsensibel war zu verstehen, dass das wirklich eine blöde Idee war. Hm. Er hat sich dann aber auch nie wieder gemeldet. Aus welchem Grund auch immer. Aber nein, heute ist vergeben ja, vergessen natürlich nie.
Ja.
Sonst wäre es nicht auf der Lifeline. Ich meine, das ist ja schon alles ordentlich ein paar Jahre her. Das ist übrigens ganz süß, wenn man schon so über 60 ist. Ja, das war vor 40 Jahren. Da denkst du so, okay, die Leute, mit denen ich spreche, die sind noch bei weitem nicht 40.
Hm. Ich leider schon. Oder was ist leider? Zum Glück. Es gibt genug Menschen, die das auch nicht erleben. Deswegen sollte man sich über jeden Tag freuen, den man hat. Ja. Du hattest von einigen Tagen sogar doppelte, nämlich die Tage in der 10. Klasse.
Ja genau. Ich war
also passiert.
Ich war ein grundsätzlich... Irgendwer hat mir neulich erzählt, ja, du bist bestimmt, wie sagt man, überintelligent oder so? Zu schlau? Und deshalb, und solche Leute langweilen sich in der Schule und ich habe mich maßlos gelangweilt. Hm. Ich fand Schule sowas von, da kommt nichts bei rum. Das ist heute noch so. Wenn irgendwo was, bei irgendwas nichts bei rumkommt, also ich kein Learning habe, kein nichts, dann, oh Gott, warum mache ich das dann? Und das war in der Schule genauso. Und dann wirst du irgendwann auch ein schlechter Schüler. Es gab wenige Fächer, in denen ich geglänzt habe. Englisch und Musik, Sport ging auch immer noch so. Alles andere war einfach nicht interessant. Das lag nicht an den Themen, sondern es lag an der Vermittlung.
Welche Vermittlung?
Was die Lehrer gemacht haben, wie der Unterricht war. Ich hatte in der Oberstufe ein Semester Mathe bei einem echten Aushilfslehrer. Witzigerweise kannte ich den noch aus meiner Chorzeit. Also ich habe in der Kantorei in Lübeck mitgesungen, das war toll. Und ich wäre auch fast mal Opernsänger geworden, aber ich habe leider verschlafen. Und der hat Mathe so geil gemacht, dass ich 11 Punkte hatte. Davor, danach nie über 4 Punkte, also 5, also quasi, also eigentlich gar nicht. Aber der konnte aus Mathe ein Abenteuer machen. Der hat Faxen gemacht damit. Und das war toll. Und da war Mathe auch plötzlich ganz einfach. Ich hatte einen Lehrer, der hat Chemie so toll unterrichtet, dass selbst ich mich für einen Chemie-Leistungskurs angemeldet hatte. Ich habe auch die erste Stunde in dem Kurs mitgemacht, mich direkt umgemeldet zur Geschichte, weil das hat überhaupt gar keinen Sinn gehabt, weil die Leute, die da saßen, also die anderen Schüler, wussten sofort, wovon er spricht. Ich hab nicht mal verstanden, was die vorhaben. Also ich habe nicht ein Wort verstanden. Ich wusste überhaupt nicht, wovon die reden. Und das waren alle so eine Chemie-Nerds.
Das klingt nach meinem Leben.
Da kannst du nur absaufen. Das hat überhaupt null Chance. Keine Ahnung, aber jeweils bin ich sofort zur Geschichte gewechselt, was nicht so viel besser war, aber da konnte ich mich wenigstens irgendwie rausquatschen.
Was haben deine Eltern dann zugesagt, dass du, naja, sagen wir mal,
mit meinen Eltern war das zu der Zeit ein bisschen problematisch, also dafür konnten die aber nichts. Meine Mutter, als ich so 12, 13 war, hatte ein schweres Aneurysma im Gehirn, das heißt, die war eine ganze Weile außer Gefecht gesetzt, hat sich aber am Ende doch wieder leidlich berappelt, um dann am Ende, das war eine schwierige Zeit. Und mein Vater der hatte ein Restaurant mit Stern und allem, der war also so gut wie nie da, hat sich gemüht, der hatte aber auch 4 Kinder, einen Haufen Schulden und ein Leben, das kein Mensch braucht, was mir damals nicht klar war. Ja, also, der hatte einfach Pech gehabt. Und so bin ich da mehr oder weniger freihändig durch. Also ich hatte keine große elterliche Aufsicht. Und bei 4 Geschwistern kommst du sowieso mal ganz gut durch. Vor allen Dingen, wenn du 2 ältere Geschwister hast. Die haben dann den ganzen Ärger abbekommen, so die ersten Kinder. Und bei mir hat sich da eigentlich schon gar keiner mehr so richtig drum gekümmert. Und da ich sonst nicht auffällig war, also ich bin wenig von der Polizei aufgesammelt worden, ich habe wenig richtigen Ärger nach Hause gebracht.
Wenn du wenig sagst, dann heißt das, du bist von der Polizei aufgesammelt worden.
Ja, ich habe mal mit einem Katapult Steine auf Autos geschossen, weil ich so frustriert war, weil ich meinen Trompetenunterricht abgebrochen hatte, weil wir da einfach mit der falschen Trompete die falsche Musik gemacht haben und das lauter Gelangweiltheit. Und ein Autofahrer hat angefangen, mich eingesammelt und zur 500 Meter entfernten Polizeiwache gebracht. Da musste mein Vater mich abholen.
Hat dir jemand mal gesagt, dir fehlt so ein bisschen Gelassenheit im Leben?
Das war ehrlicherweise so ein bisschen ein Problem, weshalb ich dazu neige, also den Gedanken immer bei mir habe, Leuten zu helfen, einfach mit Erfahrung, also die Geschichten eben auch zu erzählen, dass mir das genauso ergangen ist. Wenn Leute so in diese Richtung, ich will nicht sagen abdriften, aber möglicherweise Probleme haben. Nein, hatte ich nicht. Es hat mir niemand gesagt. Es hat sich auch sonst niemand so wahnsinnig für mich interessiert. Also ich bin, wie soll man sagen, unbegleitet alt geworden. Es war einfach keiner da. Also mir fehlte sowas wie der Mentor. Mir fehlte das wie der Großvater, der Onkel, der Vater sowieso. Irgendwer, der immer wenigstens versucht hat, mir mal zu erklären, wie funktioniert das mit dem Leben überhaupt. Du musst halt alles selber rauskriegen. Das lehrt sehr. Aber dabei gehen natürlich potenziell auch Sachen schief.
Du hast gerade von deinem Vater erzählt, dass er ein Restaurant betrieben hat und nicht da war. Das war, glaube ich, das Wort, das du verwendet hast.
Genau. Nachts wird gearbeitet, man muss sich ausruhen oder den Laden vorbereiten. Also, kein Vorwurf, ist einfach ein Scheißjob.
War das Thema Restaurant bei euch zu Hause, war es ein Thema?
Na klar.
Also musstet ihr Kinder auch mal mithelfen?
Wir mussten nicht, wir durften, wir konnten. Wir haben uns ein bisschen Taschengeld dazu verdient mit, was weiß ich, irgendwas an Bonkontrolle oder wie. Für irgendwelche Aussendungen was einpacken oder so, aber direkt im Restaurantbetrieb nicht mehr. Das da hätten wir jetzt auch nicht so reingepasst. Wie gesagt, das war ein Sternrestaurant. Also,
ja, das verstehe ich.
Da musst du dich schon ordentlich benehmen können. Mein ältester Bruder, der hat lange Jahre hinterm Tresen gearbeitet. Ja.
Was hat dich die 10. Klasse, also das Sitzenbleiben oder das nochmal absolvieren der 10. Klasse, hat dich das in irgendeiner Weise irgendetwas gelehrt? Irgendeine Form der Angepasstheit oder?
Ja. Also, ich war in der 9. Klasse schon gefährdet. Musste auch eine Nachprüfung machen, also die ganzen Sommerferien durchlernen und dann eine Prüfung machen. Und am Ende der 10. Klasse bin ich sitzen geblieben, weil zwei damals relativ junge Lehrer meinten, das wäre besser für mich. Und haben mich dann mit drei Nebenfächern durchfahren lassen. Und ich mochte die. Alle beide. Und es war wieder so eine Situation, da sind die mir echt ins Kreuz gesprungen. Haben mir auch nichts erklärt. Oder irgendwas daraus gemacht. Also irgendwie, einfach nur sitzen lassen, Punkt. Und das fand ich schon wirklich krass. Das war eine ziemliche Enttäuschung. Und was noch viel krasser war, alle die, mit denen ich bis dahin ja meine Schulzeit verbracht hatte,
waren weg.
Obgleich wir auf der gleichen Schule waren.
Klar.
Aber die waren halt ein Jahr weiter, ich war ein Jahr zurück. Die durften als dann ja Oberstufenschüler das Gelände verlassen und sowas. Und ich musste da mit diesen Kindern, diesen Jüngeren, die dann ja schon 2 Jahre jünger waren, da irgendwie dieses Schuljahr durchbringen. Und das war das eigentliche Learning da draus. Guck mal, wem du dich umgibst, weil da gibt's kein Selbstverständnis. Und plötzlich sind sie alle weg.
Hattest du damals darüber nachgedacht, die Schule einfach sein zu lassen?
Geht so. Nee, eigentlich nicht. Also für mich war schon klar, ich machte weiter, aber ich hatte auch gar keine Alternative. Also mir wäre nichts Besseres eingefallen. Und sowas wie eine Lehre zu machen oder keine Ahnung, sowas kam mir überhaupt nicht in den Kopf. Für mich war klar, ich mache Schule und dann bin ich immer fertig und dann gucken wir mal.
Du hast dann aber tatsächlich eine Lehre gemacht, als du mit der Schule fertig gewesen bist.
Ja, aber das hat einen anderen, also da ging es nicht darum, die Lehre an sich zu machen. Obgleich im Nachhinein, das war eine meiner schlauesten Entscheidungen. Okay. Und auch die Werkstatt, in der ich das gemacht habe, da gab es genau zwei Spezialwerkzeuge, einen großen Hammer und eine große Zange. Der Rest war, komm mal klar. Das war aber auch eine Zeit, wo man Autos nur noch reparieren konnte, so R4, R5 und so.
Also du hast dann eine Lehre zum Kfz-Mechaniker gemacht.
Ich hatte schon mit 18 Auto, war ja klar. Also das war damals vollkommen klar.
Was war das für ein Auto?
Ein VW Käfer für 50 Mark, also 25 Euro. Ausgebrannt. Der Lehrer, mit dem ich den abgekauft hatte, hat immer einen Heißlüfter reingemacht, damit das Ding morgens warm wird, weil ein VW Käfer hat zwar eine theoretische Heizung, aber keine praktische. Und okay. Damit er nicht in der Kälte da so. Und dabei sind die Sitzfälle in Flammen geraten und dann wollte das Ding loswerden und ich habe den dann abgekauft. Es war lustigerweise einer der Lehrer, die mich haben sitzen lassen.
Oh.
Also jetzt nicht deswegen, aber. Ne? und er hatte danach auch endlos, ich habe bestimmt so fast 40 Autos gehabt in meinem Leben. Aber immer so für 50 Mark, 100 Mark und dann noch ein halbes Jahr TÜV und noch ein bisschen schummeln und musste natürlich ganz viel reparieren, weil immer irgendwas kaputt war. Und das ging damals eben noch. Das war natürlich alles völlig illegal. Ja, und habe dann mit Freunden zusammen eine eigene Werkstatt aufgemacht und dann haben wir angefangen, Autos zu kaufen, irgendwelche Schrottkisten, haben die irgendwie mit ganz viel Spachtelmasse und Schweißgerät und sonst viel zurechtgefummelt und dann wieder verkauft.
Das war, bevor du die Lehre gemacht hast?
Ja, ja. Ja. Ich habe ja Abitur habe ich ja erst tatsächlich mit 20 gemacht.
Mhm.
Da lachen die und wurde dann in dem Jahr noch 21.
Mhm.
Aber darüber lachen die ja heute alle. Ja, die machen mit, was ist 18 oder so.
Ja,
aber durch eben dieses späte Einschulen und dann sitzen bleiben, tada, kommst du so langsam in die Jahre.
Dann dachte ich mir,
komm, mach mal einmal in deinem Leben was Vernünftiges, weil mir war zwischenzeitlich klar, also das mit dem regulären Arbeiten, so ein 9-to-5-Job, das wird in diesem Leben nichts. Und inzwischen weiß ich, dass das ist in dieser Familie vollkommen üblich.
Aber
über Generationen.
Ich stelle mir das Wirken als Kfz-Mechaniker, zumindest in nicht deinem Betrieb, tatsächlich relativ geregelt vor. Also
das ist geregelt.
Genau, also du kommst.
Du fängst pünktlich an und du gehst pünktlich raus. Da gibt es eine Stechuhr. Du hast noch Pause, da hupt es in der Werkstatt.
Genau.
Und wenn die Pause fertig ist, hupt es wieder und dann stehst du aber
an der Auto. Meinst du gerade, weil so ein 9-to-5-Job für dich nicht in Frage kam?
Das war ja eine Ausbildung. Das war ja eine Lehre und das hatte ja einen Sinn.
Okay.
Also ich habe das sozusagen durchgehalten, weil ich mir was davon versprochen habe. Erstens, nach dem Abitur hätte ich als in Westdeutschland lebender zur Bundeswehr gemusst.
Ja.
Und da wollte ich auf gar keinen Fall hin. Ja, weil ich hatte nur Schlechtes davon gehört. Ich wollte zwar zur Armee, also das war die Armee, Waffen, Technik und so und keine Ahnung, Uniform, das fand ich ganz, ganz spannend. Aber nicht zur Bundeswehr. Weil das war alles nur, oh Gott, die waren immer nur besoffen und das war, ich musste durch den Dreck rennen. Ach, das fand ich ganz schrecklich. Und die Lehre hatte eine aufschiebende Wirkung. Mhm. Alternativ hätte ich studieren können, aber ich hatte jetzt 14 Jahre Schule und Sitzen und Lernen hinter mir. Also Studium war jetzt nicht so, das war jetzt nicht so ein Träumchen. Und dann war das eben so eine doppelte Lösung. Ich habe die Ausbildung gemacht und ich habe sie auch tatsächlich zu Ende gemacht. Also ein bisschen geschummelt, aber ich habe sie zu Ende gemacht und irgendwo liegt auch noch die Urkunde. Ich bin Kfz-Mechaniker allgemein. Also falls das hier mit den Pillen alles irgendwann mal in die Grütze gehen sollte, kann ich in einer Werkstatt für alte Autos. Also da kann ich mitmachen, weil ich kann noch Vergaser und sowas. Und einen Zettel zu haben, also irgendwas, womit ich sagen kann, hey, ich habe das mal gemacht. Das dachte ich mir, das ist ganz schlau. Ohne irgendeine Idee davon zu haben, was ich in Zukunft machen werde. Also ich bin ja bis Ende 20 planlos durch die Gegend gejuckelt und habe alles Mögliche gemacht.
Was war zuerst, die Lehre oder der Ersatzdienst?
Die Lehre. Und der Ersatzdienst, und das ist wieder so ein typisches Ding. Ein halbes Jahr bevor die Lehre zu Ende war, kam ein alter Schulfreund zu mir. Und der hatte seinen Ersatzdienst gemacht, der hat das ordentlich durchgefochten, so mit vor Gericht und die Menschen, du sollst dich töten, war, ne, und ich bin Christ und bla bla bla. Ja. Was ich nie gekonnt hätte. Also niemand im Leben hätte mir geglaubt, dass ich mental nicht dazu in der Lage bin. Also ich kann nicht sagen, ob ich in der Lage wäre, aber dass ich aus was auch immer fadenscheinigen Gründen das nicht kann, das hätte ich niemandem weismachen können. Und deshalb, das war ja mit ein Grund, warum ich erst eben die Lehre gemacht habe. Und damit war die Bundeswehr ja nicht weg. Das hing ja hinten dran. Ich habe es ja nur verzögert. Und lustigerweise, kurz bevor der kam, gab es so ein halbes Jahr, warum auch immer, das habe ich bis heute nicht rausgekriegt, die Möglichkeit, den Bundeswehrdienst zu verweigern mit einer Postkarte. Du musst jetzt nichts weiter tun, als eine Postkarte hinschicken. Mein Name ist, Alter, Geburtstag, oh. Ich verweigere den Wehrdienst. Punkt. Und dann kriegst du irgendwann Bescheid vom Kreiswehrersatzamt. Sagst du, okay, hier ist die Liste, wo sie sich bewerben müssen dann für den Ersatzdienst. So, und dann kam Heinrich und bot mir an, sein Nachfolger in einem pharmazeutischen Institut an der damals noch medizinischen Hochschule, also jetzt Uniklinik in Lübeck, wo es darum ging, Computer zu programmieren. Wir reden von Ende der 80er. Ja, oder Mitte der 80er.
Was waren das für Computer damals?
Ah, das war so die Gewichtsklasse Commodore C64. Und ein bisschen höherwertiger, mit ein bisschen erweiterten Möglichkeiten. Also, es war eigentlich Hewlett Packard, frag mich, was wieder genau ist, weiß ich nicht mehr. Und das gab's eben eigentlich noch gar nicht. Es gab auch noch kein PC. Am Ende meines Zivildienstes wurden die ersten IBM-PC in der Uni aufgebaut, so ein Netzwerk, ein Token-Ring-Netzwerk, so ganz schick. Und ich fand das total spannend. Technik hat mich schon immer fasziniert und mit so neuen Sachen rumzuspielen. Mein Bankkonto zum Beispiel, das habe ich, seit ich, keine Ahnung, 17 oder 18 bin, das habe ich damals nur aufgemacht. Das Ding hieß damals die Verbraucherbank. Die hatte keine wirkliche Filiale, die hatte nur einen Raum und da drin standen Terminals. Und du kriegst so eine Plastikkarte, noch ohne Magnetstreifen, keine Ahnung, wie das gelöst haben. Und damit konntest du in diesen Raum rein und dann konntest du dich da hinstellen und an einem Computer deine Überweisung selber ausführen. Das fand ich genial. Also an so einer Tastatur, das war ja, oh Gott, ja, Hightech, sondersgleichen. Heute lachst du dich tot darüber, aber damals war das total sexy. Und dieses Konto, dieses Bankkonto, das habe ich heute noch. Die Bank wurde, ich weiß nicht, mehrere Male inzwischen verkauft, ist jetzt eine Tochter der Deutschen Bank. Aber das fand ich damals schon, weil das wusste der. Und deshalb hat er mich gefragt und so, klar, also, ja, und programmier, das lernst du dann da schon. Da muss ich zu dem Professor. Dann, ja, und können Sie das denn auch? So, ja, ich habe auch schon mal am Computer selber gesessen und habe auch schon mal ein Programm und so. Sagt er, ja, super, dann fangen Sie mal an. Meine Erfahrung war, ich hatte mal so eine quasi geliehenen C64 und habe aus dem Handbuch 4 Zeilen Programmcode abgeschrieben, was dazu führte, dass irgendein Punkt auf dem Fernseher hin und her flog. Aber der Vorteil war halt, ich konnte immer schon super gut Englisch, und zwar lesen wie sprechen. Und die Handbücher waren auf Englisch. Hm. Und das war eine extreme Hürde, weil die meisten haben weder genug Englisch gesprochen, noch haben sie verstanden, worum es geht. Und ich hatte die Zeit und Möglichkeit, mich da reinzufummeln. Und es gab auch schon was. Und das Listing, also Programmcode, wenn man den ausdruckt, entsteht auf so Endlospapier lauter Zeilen. Und da steht dann drauf, was macht dieser Computer. Und die habe ich mir dann tatsächlich ausgedruckt, mein ganzes Zimmer damit tapeziert, mir einen Berg von Leuchtstift besorgt und mich dann tagelang davor gesetzt, um zu verstehen, was macht das Ding da? Und so habe ich programmieren gelernt. Mit dem Handbuch und einfach mal machen. Und dann ganz viel Zeit auszuprobieren, weil ich hatte ja nichts Besseres zu tun. Also mein Job bestand genau da drin.
Wie, so ein Ersatzdienst hat damals wahrscheinlich 12, 13 Monate gedauert, ne?
Ja, 20 Monate.
20, wow.
Ja, ich glaube 18 Monate war Wehrdienst und 20 Monate Ersatzdienst.
Wow, okay, mhm. Lange Zeit.
Ja, aber für mich war das super, weil ich habe dafür Geld bekommen, also ich habe für damalige Verhältnisse oder für meine Situation super Einkommen, also hier am Abend war kein Problem. Und ich habe nebenbei noch angefangen, bei einem Bekannten in einer Großbäckerei auch solche Sachen zu programmieren mit einem anderen Schulkumpel zusammen. Also das war wirklich eine tolle Zeit, viel gelernt.
Hast du dir damals Gedanken gemacht, wie es für dich nach dem Ersatzdienst weitergehen sollte? Ich meine, immerhin warst du gelernter Automechaniker.
Gar nicht, also das mit dem Automechaniker, es war immer klar, ich werde nie als Automechaniker arbeiten. Also ich wollte auch nicht in so einer Werkstatt arbeiten. Aber ich wollte mein Auto selber reparieren können, weil das ist viel billiger, als ein Auto in die Werkstatt zu bringen. Außerdem hat mich ja immer Technik gereizt. Also
das verstehe ich, verstehen. Du kennst ja diese blöde Frage, auf die man selten eine gute Antwort hat. Was möchtest du später mal machen? Die hört ja nicht auf, wenn man die Schule beendet hat oder wenn man die Lehre absolviert hat. In deinem Fall auch nicht nach dem Ersatzdienst. Was war denn für dich so die Idee im Ersatzdienst, nach dem Ersatzdienst?
Ja, das Einzige, was klar war, nach dem Ersatzdienst verschwinde ich aus der Stadt. Also es hat jetzt echt gereicht, war lange genug da. Ich kannte jede Kneipe, ich kannte jeden Stein. Die Leute kannte ich nicht mehr. Die ich überhaupt kannte, waren ja alle abgehauen, ne? Wieder so verlassen werden. Die sind alle studieren gegangen und dann hatten die ihr eigenes Leben und andere Sachen zu tun. Und jetzt mit meiner neuen Kollegenschar in der Kfz-Mechaniker, das war jetzt nicht so meins. Also mit denen hatte ich jetzt nicht so engen privaten Kontakt. Und da war einfach klar, ich muss hier raus.
Wusstest du, wohin du willst? Nicht.
Na, für mich gab es im Grunde nur zwei Möglichkeiten. Entweder nach Köln oder nach Berlin.
Warum Köln?
Die einzigen interessanten Städte, wo Irre irgendwie einen Platz finden. Wo nichts normal ist, wo alles durchgeknallt ist, wo alles anders ist, wo die Enge von so,
wo anders normal ist?
Wo anders einfach normal, genau, wo du nicht auffällst, wenn du einfach Sachen anders machen willst. Auch die Möglichkeiten bestehen. Man muss ja mal rückblickend gucken, also das, was heute ja viele nicht wirklich zu schätzen wissen oder sich das gar nicht vorstellen können, dass du informationslos durchs Leben gehst. Wir haben heute, jeder hat ein Handy. Oder ich arbeite gerade mit meinem iPad hier.
Ja.
Du hast das ganze Wissen der Welt, du kannst ja alles googeln. Googeln ist eine Erfindung Ende der 2000er Jahre. Das gab's alles überhaupt nicht. Wenn du was wissen wolltest, was Spezielles, dann musstest du in eine Bibliothek. Du findest ja auch niemanden, der das alles schon weiß. Und dann hast du ja immer nur noch dieses olle Wissen.
Ja.
Also was in einem Buch steht, das ist ja schon veraltet, also weit veraltet. Und ich hatte mir ausgemalt, also in Köln und in Berlin, da gibt's mehr Verrückte und dann passe ich da bestimmt besser rein. Und letztlich wurde es Berlin, weil mein Bruder da lebte. Und da konnte ich erstmal
hinzumachen. Hast du dich in der Zeit auch schon als anders oder verrückt oder besonders in irgendeiner Weise verortet?
Weil das war mir völlig klar.
Ist das so?
Ich passe ja nicht ins Bild. Mich interessiert nichts von dir. Alle wussten immer so, ja, da mache ich so, dann mache ich dies, mache ich das. Mir war völlig klar, das ist alles nichts für mich. Ich habe das, wonach ich suche, noch bei weitem nicht gefunden. Und ich wusste ja auch nicht, wonach ich suche. Also ich hatte ja nicht das konkrete Ziel. Also ich habe mich zwar beworben an der Uni, an der HDK damals für Gesellschaft und Wirtschaftskommunikation, weil mir hatte mal irgendwer erzählt, das sei so der Job des Kontakters in der Werbeagentur. Und ich mag diese Schnittstelle zwischen Fraktionen, ja, zwischen dem, was weiß ich, dem Grafiker und dem Kunden. So, beide Seiten verstehen, darin vermitteln zu können. Ich musste weder ganz genau wissen, was der Kunde macht, noch musste ich wissen, was ein Grafiker kann. Und schon gar nicht musste ich Grafik können. Aber ich hatte eine gute Auffassungsgabe und ich habe Dinge immer bis zu einem gewissen Grad und das sehr schnell verstanden. Ich dachte, das könnte ein interessantes Feld sein, weil alles, was Ingenieur oder die meisten haben BWL, VWL, Jura und ganz viel witzigerweise Zahnarzt studiert, und sind damit dann bestimmt auch hoffentlich glücklich geworden. Aber das war mir klar, das ist alles überhaupt nicht meine Welt.
Hast du es
das
geschafft?
Ist viel zu langweilig.
Also hast du es geschafft? Wurdest du für GWK angenommen?
Also mein NC war besser, als ich dachte. Ich dachte immer, ich hätte 3,6 gehabt. Aber tatsächlich, ich muss es für meine Tochter mal rausfinden, waren es 3,4. Aber damit brauchst du dich nirgendwo zu bewerben. Also und der Anspruch war relativ hoch. Aber es gab ja das Thema Wartesemester. Und davon hatte ich dann eine Weile was. Also davon hatte ich schon einige zusammengesammelt. Ich war ja schon vergleichsweise alt. Also erst nach Berlin ging, war ich, weiß ich nicht, 26. Ja, da kommt ja was zusammen. Und das Blöde war nur, die Anforderungen stiegen auch jedes Jahr um ein Semester. So, und damit hatte das dann, keine Ahnung. Ich habe das dann noch auch von Berlin aus noch eine Weile fortgeführt. Und dann einfach irgendwann hab ich mich einfach nicht mehr beworben. Weil ich habe dann ja inzwischen auch andere Sachen gemacht. Also ich habe, als ich nach Berlin kam, auch sehr so. Es gibt ja keine Zufälle. Es gab hier damals diese alle zwei Wochen Veranstaltungszeitschrift Tipp und City. Und es gibt ja, ne, die Welt teilt sich ja in die Tipp-Fans und die City-Fans. Ich war Tipp-Fan.
Die lustigerweise im gleichen Verlag erscheinen.
Ja, inzwischen.
Mittlerweile.
Damals waren die sich spinnefeind. Damals waren die, hatten die aber auch eine unvorstellbare Auflage. Das ist ja als Geschichte. Inzwischen. Ja.
Das war auf jeden Fall vor dem Internet.
Ja, weit davor. Ja, damals hast du ja auch noch angestanden. Am Verlagshaus für die Zeitung mit den Immobilienanzeigen. Ja, wer hat die erste? Und dann ganz schnell. Und dann musstest du eine Telefonzelle suchen. Von dem ja heute kaum noch einer weiß, dass es sowas überhaupt gibt oder gab. Jedenfalls, hatte ich dann ja, im Tipp eine Anzeige gesehen mit 3 Jobausschreibungen. Von irgendeiner Computerbude. Techniker, Programmierer und Vertrieb.
Und
da bin ich hin.
Und du dachtest, kriege ich alles hin?
Vertrieb war überhaupt nicht meins. Okay. Weil ich komme aus dem Norden, also man kann sich das heute kaum vorstellen. Aber ich war ausgesprochen wortkarg. Ich war sehr nordisch.
Schwer. Das kann man sich wirklich nur sehr, sehr schwer
vorstellen. Also mehr als 3 Worte am Tag. Und dann war so ein bisschen Breitsprechen, kriegst du das nicht auseinander. das ist jetzt nicht so fett. Mit Menschen wollte ich auch nicht so richtig viel zu tun haben. Programmierer wäre gegangen, aber Techniker fand ich dann auch irgendwie interessanter. Hm. Und dann bin ich dahin am Kudamm und da saßen halt zwei so eine Vögel. Dagobert und den anderen Namen habe ich vergessen. Und die waren Überbleibsel von Siemens, hatten sich selbstständig gemacht und haben für die Amerikaner gearbeitet, vorrangig. Ein bisschen auch andere, aber ganz viel für die Amerikaner. Und hatten halt so ein Spezialwissen, das passte da. Und die brauchten jetzt irgendwie so einen Doofen für die einfache, für das nächste Geschäftsfeld sozusagen. Und das war die Technik. Da mussten die aber los, haben mich da in ihrem Büro allein sitzen lassen. Und gesagt, hier, das sind ein paar Kartons, bau den Computer mal zusammen. Wenn wir wiederkommen und der läuft, dann hast du den Job.
Aha. Okay.
Super. Da habe ich erstmal schön viele Kartons ausgepackt, dann stand da irgendwann so ein zusammengestöpselter Computer. Das war jetzt auch nicht so eine Herausforderung, das war alles gut bebildert. Aber dann wusste ich halt auch nicht weiter, keine Ahnung, wie bringe ich den jetzt dazu, dass er tut, was er tun soll. Und dann kam, könnte ich mich heute noch beäumeln, dann kam Techniker, bei dem die Untermieter waren. Die waren Untermieter in einer anderen Computerfirma. Und dann kam einer der Techniker rein, so polterte er so, sag mal, wo ist denn Dago? Ich so, keine Ahnung, wer bist denn du überhaupt? Ich bin hier neu und ich soll irgendwie da Dinge zum Laufen bringen. Und zusammengesteckt ist er und leuchtet auch irgendwie, aber jetzt weiß ich auch nicht, naja, nimmst du die Disketten, steckst du einen nach der anderen rein und wenn er fertig ist, dann sagt er piep und funktioniert, alles gut. Aha, so hatte ich meinen Job. Und natürlich musste ich lernen und wieder Handbücher lesen, alles ausprobieren. Und mit denen habe ich eine ganze Weile das gemacht. Bin dann zu verschiedenen Firmen, habe da mal aufgebaut, habe Netzwerke gebaut, was dann später viel interessanter wurde.
Und was denn? Ich übersetze es mal in einen heutigen Begriff. Du warst ein IT-Administrator.
Mehr die technische Seite, ja. Also wie kriegt man Drucker daran? Wie dann eben können Computer miteinander und so?
Verstehe.
Ja, sowas. Und das waren halt alles nagelneue Berufe. Es gab da einfach niemanden. Ja. Du konntest ja niemanden heilen. Es gab auch keine Ausbildung dazu. Es gab kein Studium dazu. Das wäre alles nagelneu. Keiner wusste, wie es geht. Und das ist natürlich für so einen Verrückten, der gerne Abenteuer macht, also immer Neues ausprobiert, war das eine perfekte Zeit.
So ein Job wie den du hattest, der kann ja auch durchaus, ja, die Endhaltestelle sein. Also.
Ist es für viele geworden, ja. Für mich nicht, weil das hat bei mir dann immer so ein Jahr, anderthalb vielleicht gehalten. Dann bin ich zur nächsten Bude gewechselt. Da kam dann ja Mauerfall. Ja, 89. Und da hatte ich schon für den nächsten Verrückten, also der war wirklich durchgeknallt, schwerer Alkoholiker und Vertriebler vor dem Herrn. So ein Typ war das. Ganz nett, also irgendwie schon sympathisch, aber war auch wirklich verrückt. Und hab dann da auch Computer zusammengebaut und Netzwerke wieder so das Übliche. Und dann hatte der einen Riesenauftrag, sich an Land geschummelt mit Mitropa. Damals die Versorgungsgesellschaft für die Reichsbahn. Da hatten sie auch irgendwie zwei gefunden, die dann für völlig überzogenes Geld Computer haben wollten und verkauft haben und wie auch immer. Die Buchhaltung dazu möchte ich nicht sehen, aber es war klar, das waren halt alles Devisen. Die mussten irgendwie weg, weil sonst landen die im großen nutzlosen Topf. Und das haben die zu verhindern gewusst. Und der Auftrag war, in allen Niederlassungen der Mitropa Buchhaltungsnetzwerk aufzubauen. Und dann sind eine damals Bekannte, also ich habe die da erst kennengelernt, und ich von den Fahrern von Mitropa kreuz und quer durch die Republik gefahren worden, von Sassnitz bis nach Suhl. Ja, alles rauf und runter, immer wieder in die Dinger da rein und haben wir die Geräte aufgebaut, sie hat die Software installiert, hat es völlig nutzlos den Leuten erklärt, wie die funktioniert, weil die wussten überhaupt, was sie von denen wollen. Und das war sehr abenteuerlich. Das hat große Freude gemacht. Und es war auch für meine Verhältnisse super bezahlt. Also ich habe damals sportlich Geld verdient, also war das nicht. Aber auch das wurde dann irgendwann so, ja, nee, weiß nicht. Parallel hatte ich halt über meine Schwester, ich will nicht sagen Fotografieren gelernt, aber so ein bisschen von ihr inspiriert, habe ich auch angefangen, als Fotograf zu arbeiten. Das hat mir wirklich Freude gemacht. Das hat wirklich Spaß gemacht. Rechnerisch völlig nutzlos, also mit Tagespresse Geld zu verdienen, das ist einfach von Arsch. Also das wird nichts. Also es haben wenige das auf Dauer durchgehalten und davon ihr Leben fristen können. Die meisten waren eher so eine Verrückten wie wir, die es einfach cool fanden, mit einer Kamera rumzurennen. Und das Ganze endete dann vergleichsweise abrupt, als wir meinem Bruder 92 helfen mussten mit seinem Labor in Singapur.
Okay, dein Bruder, ich vermute mal, wir sprechen bei einem älteren Bruder.
Ja, 4 Jahre älter.
Mhm. Wie ist der nach Singapur gekommen und was hat er da in einem Labor gemacht?
Christoph war tatsächlich gelernter Zahntechniker. Der konnte das richtig. Also der wusste richtig, was er da tut und wie der das tut und mit einer Leidenschaft. Mit einem Eins, das war unglaublich. Und ich habe das ja vorhin schon mal so erwähnt. Unsere Familie neigt dazu, so ein bisschen abseits der Spur zu laufen. Und wie ich dann viel später erfahren habe, das ist nichts Neues. Das geht schon seit Generationen so. Diese väterliche Linie, mein Großvater ist mit meiner Großmutter, Gott hab sie selig, nach Afrika ausgewandert, weil er beim Kartenspiel einen Job auf der Sisal-Farm in Mosambik gewonnen hat. Dazu muss man wissen, als sie geheiratet haben, war meine Mutter erst 20. Und damals ging das erst, warst du erst mit 21 volljährig. Und entstammt, ihr Vater war ein Pfarrer in seiner Pfarrersfamilie. Und auch meine Großmutter neigte zu einer gewissen Störrigkeit. Also mit der hast du dich nicht freiwillig angelegt. Wir sind super miteinander ausgekommen, aber ne, das war schon so. Und so zieht sich das durch das Leben mehrerer Generationen. Auch mein Vater hatte ja letztlich, wie kann man auf die verrückte Idee kommen, in einer Kleinstadt wie Lübeck ein Sternrestaurant aufzumachen? Lübeck ist schon so ein bisschen provinziell. Mhm. Also da gehst du lieber an eine Ecke und holst dir ein Fischbrötchen, als dass du für was
ich. Na gut, es gibt ja auch in der heutigen Zeit noch Sternrestaurants, die in kleineren Städten beheimatet sind als in Lübeck.
Ja, aber wenn du sie dir genau anguckst, dann, also die finanzielle Lage ist meist eher prekär, denn ja. Also nur einen Stern zu haben, bringt dir kein Geld in die Kasse.
Okay, lass uns nach Singapur zurückkehren. Du bist 30 Jahre alt.
29,
dein Bruder Christoph braucht Hilfe. Warum? Was?
Er hat eine bewegte Geschichte. Er hat die Schule nach der 10. Klasse abgebrochen, ist nach Hamburg gezogen, hat jahrelang in einem Wohnmobil mit einer Freundin gewohnt und dort eine Ausbildung zum Zahntechniker gemacht und hat dann angefangen, erst da zu arbeiten und ist dann ein bisschen durch Deutschland getingelt, was du als Zahntechniker gut kannst. War dann im Ausland, ich glaube in Venezuela, was weiß ich, wo überall. Und irgendwie ist er im Zuge von damals, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, von Entwicklungshilfe nach Singapur gespült worden. Hamburger Zahntechniker, Zahntechniklabore hatten da eine Dependance machen wollen und die haben ihn engagiert. Und da weltoffen und immer für Abenteuer zu haben war, ist er dahin gezogen. Hat dann für die gearbeitet, bis das dann irgendwie eingeschlafen ist oder keine Ahnung was. Und hat dann sein erstes eigenes Labor aufgemacht. Da haben wir uns auch schon mal versucht und das hat aber gar nicht geklappt. Und dann kam die Wende. Und die Wende war halt für Zahntechniker goldene Zeiten. Weil plötzlich wollten 16 Millionen Neudeutsche oder neue Zähne haben. Weil diese Technologien, Vollkeramik und Keramikzähne und so, das gab es im Osten nicht. Und jetzt wollten die alle ihren alten Kram raus und neuen Kram rein haben. Und das lief unfassbar gut, weil du lernst Zahntechniker nicht im Vorbeigehen. Du machst so eine Ausbildung und weißt du im Prinzip, wie das ist. Aber das ist ein bisschen so du hast gerade eine Führerscheinprüfung gemacht und irgendwann willst du mal Formel 1 fahren. Mhm. Ja, und dazwischen liegen Welten. Nur weil du weißt, wie es funktioniert, heißt nicht, dass du es kannst.
Stimmt.
Und das lernst du nicht so mal eben nebenbei. Und dadurch entstand so eine große Lücke, die schwer zu füllen war. Die Westlabore, also aus Westdeutschland und West-Berlin, waren jetzt genötigt, für die Zahnärzte im Osten Zahnersatz herzustellen in einer unglaublichen Menge und was erschwerend hinzukam, aufgrund gesetzlicher Regelung, zu einem verringerten Preis. Und das war jetzt einfach mal schwierig. Und da ist er reingerutscht, weil er konnte in Singapur gar nicht so sehr wegen Lohnkosten oder so, sondern einfach wegen, weil er sein Labor anders gebaut hat und organisiert hat, konnte er reingrätschen. Und das hat er zusammen mit einem Kumpel gemacht und der hat ihn hängen lassen. Und dann haben die sich in die Haare bekommen, haben sich getrennt und jetzt musste er aber irgendwie ja Ersatz haben. Und da fiel ihm schlauerweise seine verblödeten Brüder an. Ich wusste bis zum ersten Tag, dass ich losgelatscht bin. Ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Ich wusste nicht, ich hatte keine Idee von Zahntechnik. Und es war auch gar keine Zeit, mir das jetzt groß beizubringen oder so. Sondern er hat mir erklärt, wenn du zum Zahnarzt hingehst und er fragt dich, was macht ihr denn so? Dann sagst du einfach alles außer KFO. Die Vorodopädie, diese Brackets für Kinder. Das ist das Einzige, was ich nicht mache. Alles andere kann er. Aha. Ich zu den Zahnärzten hin und dann, ja, Mensch, hier, und wir sind ganz toll und wir produzieren bla bla bla. Was machen sie denn alles? Na, alles außer KFO? Ah, okay. Haben Sie eine Kiste dabei? Ich werde es nie vergessen. Dr. Schubert. Mit seinem ausgestreckten Arm über den Tisch mit den Arbeiten. Dann nehmen Sie einen Karton. Zack, rein den ganzen Kram. Und sagen Sie Bescheid, wenn es fertig ist. Er dreht sich um und geht weg. Und ich stand da wie so ein Idiot, weil ich wusste ja überhaupt, okay, ich nehme das jetzt mal mit und dann fahre ich mal nach Hause. Und das war damals ja alles noch in Ost-Berlin. Also heute, ich weiß immer noch, wann ich in Ost-Berlin, also fast immer. Das weiß man ja heute nicht mehr. Also Berlin ist Berlin. Wenn du ein bisschen hinguckst, dann kannst du das erkennen. Aber die meisten interessiert das ja auch gar nicht. Ich habe immer noch die Frage in mir so ein bisschen, es ist sehr viel weniger geworden, aber immer noch so ein bisschen in mir, wo ich meinen Ausweis mit habe.
Oh, okay.
Na, also ich weiß immer noch ganz genau, wann ich in Ost-Berlin bin. Im Osten. Der ja längst nicht mehr der schicke Osten von damals war. Aber das, ich schweife ab und das kann ich gut, sei bloß vorsichtig. Damit fing eine illustre Geschichte an, die gerade erst geendet hat, weil wir haben ja zum Jahresende tatsächlich, also mein Bruder Matthias und ich, das Labor verkauft. Tschakka. Über 30 Jahre hatten wir einen Dental.
Ich muss jetzt einmal fragen, also das war 1992. Ja. Und so wie ich jetzt schon raushöre, das war jetzt nicht irgendwie ein Job, den du mal ein Jahr oder anderthalb betrieben hast.
Doch, durchaus. Also nein. Betrieben habe ich ihn ganz lange, wobei streng genommen gar nicht so, also nicht so lange wie mein Bruder Matthias, weil ich bin dann ja irgendwann umgeschwenkt auf die, die kleinen weißen Drogen.
Gut, aber die sind ja 10 Jahre später erst gekommen.
Ja, ziemlich genau.
So,
die erste Pille 2003, ja.
Genau, das, also, bis dahin.
Ich habe mich vorher mit dem Thema beschäftigt, aber bis dahin bin ich rumgerannt und ich bin ja nicht als Unwissender geblieben. Ich habe ganz viel gelernt. Ich bin der beste Verbaltechniker der Welt. Ich kann aber alles reden. Ich
total fasziniert ist, du hast ja und so ein bisschen durchgeführt, du hast programmiert, du hast als Fotograf gearbeitet, Kfz war für dich keine Option und eigentlich stand dir die Welt offen, beziehungsweise dort, wo sie dir nicht offen stand, da hast du die Türen aufgerissen und geschaut, ob du nicht trotzdem reinkommst. Und jetzt auf einmal Szene, was ich jetzt per se offen und ehrlich nicht so wahnsinnig spannend finde, da bleibst du hängen. Wie kann das? Also wie kam das, dass du nicht wieder in das nächste Abenteuer gestürzt bist? Und ich spreche noch nicht von den Zahnarzttabletten. Dazu kommen wir gleich noch. Aber in dem, was du bis dato gemacht hast.
Das hatte was mit Verantwortung zu tun.
Für deine Familie?
Ich konnte mehr für die Mitarbeitenden, die wir dann mit der Zeit hatten. Auch für meinen Bruder. Und der hatte da einen ganzen Stab von Leuten. Ich kann da nicht einfach einen Sack. Also ich kann die ja nicht einfach hängen lassen. Also sowieso nicht mein Bruder, weil der hätte mich da vermöbelt, das konnte der schon als Mitfinder war. Aber einfach, das kannst du nicht machen. Du kannst nicht die Leute einfach hängen lassen. Und es war ja auch nicht ohne Reiz. Also ich habe auch in der Zeit wahnsinnig viel gelernt. Und es kam immer wieder irgendwas Neues dazu, sei es die Technik. Also wir haben uns ganz viel mit Implantologie beschäftigt und dann haben Kurse und Seminare gemacht. Und ich habe dann Vorträge gehalten, da könnt ihr mich heute noch drüber totlachen. Wobei der Unterschied zwischen Zahntechnik und Automechanik, das ist gar nicht so groß. Also es gibt da viele Parallelen. Das war einfach nur, die Dinger sind wahnsinnig klein. Und ich durfte auch im Labor, Herr Kaiser, lassen Sie die Hände in den Taschen. Fassen Sie hier nichts an. Ja, weil ich konnte ja nichts. Und immer wenn ich irgendwas angepasst habe, habe ich kaputt gemacht. Ich durfte nicht mal Gips anrühren, weil das eine hohe Kunst ist. Und ich mache da einfach irgendwo Pulver rein, Wasser drauf und dann rühre ich so lange, bis das cool aussieht. So funktioniert das aber nicht. Und wir hatten in der Anfangsphase, also ganz am Anfang haben wir auch richtig für unsere Verhältnisse wahnsinnig Geld verdient. Dann kamen so Zusammenbrüche, weil, was weiß ich, die Gesetze sich geändert hatten und der Anteil im Osten für die Patienten sich erhöht hatte. Und dann brach wieder alles zusammen und so auf und abs und hin und her. Und wir waren auch nicht besonders beliebt. Also die Zahnärzte, also unsere Kunden, die mochten uns im Prinzip, haben aber auch nicht offen gesagt, dass sie bei uns produzieren lassen. Weil die allgemeine Haltung war, also gerade in der Branche war, wir sind die Preisbrecher, wir sind die Arschlöcher, wir sind die, keine Ahnung, Verbrecher. Die Zahntechnik-Innung hat sich jedes Jahr immer so kurz vor Weihnachten was Neues einfallen lassen, warum man auf gar keinen Fall mit so jemandem wie uns zusammenarbeiten durfte. Keine Ahnung, wir schmelzen Türklinken ein und machen daraus Prothetik oder keine Ahnung, irgend so ein Scheiß. Was alles Quatsch ist. Also das geht technisch überhaupt nicht. Aber das war egal. Wer als erstes auf der ersten Seite Bildzeitung steht, hat recht. Und auch das war wieder so, also jetzt erst recht. Also sag mir mal nicht, dass ich zu doof bin. Oder dass es falsch ist. Das löst bei mir so einen gewissen Widerstand aus. Manchmal schlau, manchmal auch nicht so schlau. Aber eben gerade auch, dann hatten wir uns alle über die Zeit auch so ein bisschen verschuldet. Also ich werde nie vergessen, wie unser Konto um 20.000 Mark überzogen war. Und ich so, oh Gott, ich habe nicht geschlafen, weil das war richtig viel Geld.
Ja.
Heute, ich habe für Personalaufwand bei Dentaus, keine Ahnung, 1 Million Euro verbrannt. Das nervt mich zwar wahnsinnig und ich ärgere mich darüber meine eigene. Also dass ich da so ins Klo gegriffen habe bei der Auswahl der Leute, das ist schon echt ärgerlich. Ja, aber das macht mir jetzt keine schlaflosen Nächte. Damals war das anders, weil ich kam von einer linke Tasche, rechte Tasche. Das kannte ich und alles, was da drüber war, kannte ich nicht. Und das hat mir auch wahnsinnig Angst gemacht. Aber was mache ich denn, wenn das schief geht? Wie soll ich das denn jemals zurückzahlen? Das geht ja gar nicht so. Und insofern war das auch ein spannendes Metier und es kamen auch immer neue Themen dazu. Und ich bin oft nach Singapur geflogen, manchmal mit Zahnärzten. Wir haben Weihnachtsfeier mit Zahnärzten in Singapur gemacht. Das war so lustig. Na, mach mal so einen Ausflug, so einen Stadtausflug mit Zahnärzten. Ey, Kinder, gar kein Problem. Zahnärzte, die sind schlimmer als ein Sack Flöhe. Die sind alle überall, nur nie da, wo du sie haben willst. Und dann gehen sie verloren und dann, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das war schon witzig.
Ja, die Zahnärzte, von denen hast du auch gelernt, was gut für die Zähne ist und was nicht gut für die Zähne ist.
So wie alle.
Und hast irgendwann entdeckt, dieses Weiße oder auch manchmal Bunte, was aus der Tube rausgedrückt kommt, das kann es nicht sein, sondern eigentlich sollten wir uns die Zähne mit anderen Mitteln sauber halten und bist dann auf die Zahnputztablette gekommen. Wie kam das?
Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Also der Weg war ganz anders.
Okay.
Dentabs sind streng genommen keine Erfindung. Mhm. Also das, was ich heute alles darüber erzählen kann, das war gar nicht der Punkt. Die Entstehung von Zahnputztabletten, also von Dentabs, hatte nicht mal was mit den Zähnen zu tun. Sondern Professor Gengler, damals Dekan in Wittenherdecke, hat bei Überarbeitung seiner Lehrbücher festgestellt, oh, Zahnpasta, ja. Wenn man da mal genau hinguckt, sind da lauter interessante Sachen drin. Und ich weiß ja nicht, wie deine Drogenkarriere ist, aber wenn du jemanden kennst, der sich schon mal mit Koksen beschäftigt hat, dann weißt du, dass wenn man das übertrieben hat, ist immer die Nasenscheide weit im Arsch, dann funktioniert das nicht mehr. Und dann schmierst du dir das aufs Zahnfleisch. Hättest du auch von Anfang an machen können, geht nämlich viel besser. Alles, was du auf das Zahnfleisch oder die Schleimhäute der Mundhülle aufbringst, geht ruckzuck ins Blut. Wir haben neulich einen Versuch mit Nikotin gemacht, ich bin geläutert. Mir war nicht klar, wie schnell das geht. Und das war sein Ansatz, weil diese vielen, sagen wir mal, potenziell problematischen Inhaltsstoffe, Stabilisatoren, Keimhämmer, Konsistenzgeber, all die Dinge, die du brauchst, um aus Wasser überhaupt erstmal eine Paste zu machen. Da sind wir noch gar nicht bei Zahnpflege. Das ist einfach nur eine Paste, mit der man bestimmte Bedingungen erfüllt. Die haben das Potenzial, über die Schleimhaut ins Blut zu gehen. Und wenn du das lange genug machst, und für jeden ein bisschen anders, aber grundsätzlich können manche Stoffe nicht verstoffwechselt und nicht ausgeschieden werden. Heißt, der Körper lagert sie irgendwo hin. Und irgendwann ist irgendein Schrank mal voll und dann kriegst du ein Problem, von dem du überhaupt nicht nachverfolgen kannst, dass es mit Zahnpasta zu tun hat. Das kriegst du nicht raus. Mhm. Also das ist wissenschaftlich im Grunde nicht machbar. Und selbst wenn du es wüsstest, ist es schwierig, dagegen was zu unternehmen. Du hast dann das Problem, lebt damit oder stirbt daran. Und so entstand die Aufgabe für eine Doktorarbeit, die einer unserer Zahnärzte geschrieben hat, ein wasserfreies Zahnputzmittel zu bauen. Und das war tatsächlich dann ein Granulat. Das war knochentrocken. Da brauchst du so keine Stabilisatoren, Keimhämmer oder irgendwas.
Habe ich verstanden, das war eine Auftragsarbeit?
Eine Doktorarbeit.
Okay.
Na, also der Doktorand schreibt im Auftrage eines Professors so und dann verteidigt das alles und dann heißt der Doktor vor.
Ja.
Nicht mehr nur Herr. Und bei dieser Arbeit hat mich dem Zahnarzt geholfen. Also einfach, weil es witzig war. Und weil es auch mal wieder was Neues war, was anderes war und mit dem Kittel und durch so ein Labor rennen, also so ein Pharmalabor. mit dem Professor sprechen und noch mit einem anderen Professor und ach, was weiß ich, das war alles schick und wichtig. Und als er mit seiner Doktorarbeit fertig war, hat mich die Idee so grundsätzlich aber nicht in Ruhe gelassen, dass irgendwie, ja, nee, da war ich noch gar nicht so angefressen. Da war das eher so der Gedanke des Neueren, des Besseren. Kritischer wurde es erst, als wir dann über einen Lohnhersteller, mit dem ich heute noch, der hatte gestern gerade Geburtstag, wir haben schön telefoniert und gehen jetzt mal wieder Bier trinken, auch gefunden habe und mich mit dem damaligen Geschäftsführer so ein bisschen angefreundet hatte und ihn irgendwie dazu gebracht habe, obgleich er eigentlich für sowas gar nicht geil, also er findet sowas einfach langweilig, also andauernd kommt bei ihm einer vorbei. Aber irgendwie konnte ich ihn dazu kriegen, dass wir damit weiterspielen. Und die konnten vorrangig Feststoffe, also Tabletten.
Ja.
Das wäre deren Metier. Und so wurde irgendwann aus dem Granulat halt eine Tablette.
Ja.
Und noch immer der Gedanke, wir putzen die Zähne, wir reinigen sie, wir befreien sie vom Belegen. Aber eben nicht mit einem wasserbasierten, sondern einem Trockenpräparat. Und diese Tabletten, die schon interessant schmecken, also wir haben noch welche davon, kannst du gerne mal ausprobieren, das ist so, da musstest du schon so eine gewisse innere Überzeugung haben, um das durchzustehen, bis du dich irgendwann dran gewöhnt hast und dann stört es dich nicht mehr, aber am Anfang war das schon herausfordernd. Und wir hatten einen guten Zugang zu einer Hochschule hier in Berlin und haben dadurch ganz viele Studenten bekommen, die alle ihre Diplomarbeiten geschrieben haben bei uns, zu irgendeinem Teilthema. Und am Ende hatten wir ein fertiges Produkt in einer fertigen Verpackung mit einem Namen. Regulatorisch haben wir das alles völlig missachtet, also völlig dilettantisch und ich will nicht sagen illegal, aber so ein bisschen einfach gemacht und dann verkauft. Und wir haben Leute gefunden, die uns nicht weiter kannten, die haben die bestellt, haben sie bekommen, haben sie benutzt. Und dann fingen die an, Fragen zu stellen. Und wir kommen ja nur von einer im Grunde nicht beweisbaren Theorie. Also es hat schon eine gewisse Logik, aber beweisen lässt es sich nicht. Und fragten dann so Sachen wie, wo sind die Flecken auf meinen Zähnen? Wieso habe ich keine Belege mehr? Wo ist mein Zahnfleischbluten? Ich habe immer Zahnfleischbluten gehabt, nicht doll, aber schon. Habe ich nicht mehr. Wieso brauche ich keine Spezialzahnpasta mehr? Ich habe immer empfindliche Zähne, aber jetzt brauche ich die nicht mehr. Achso, ich habe keine Ahnung von Ihren Schulen. Ich bin gelernter Automechaniker und mache jetzt zufällig hier einen Zähne, aber wir wissen das schlicht nicht. Und dann haben wir angefangen, gerade auch mit Professor Gengler, ganz viel zu untersuchen und zu forschen und zu belegen, so woran könnte das denn liegen. Es stellt sich heraus, alles, was wir über Zahnpflege wissen, ist und war schon immer Schwachsinn. Es ist komplett falsch. Alles daran, dieser ganze Gedanke ist falsch. Und als das rausgeht, also ich kann das jetzt so locker vor mich hin erzählen, ich habe das ungefähr schon 25 Millionen Mal gemacht und ich mache das auch schon so lange, deshalb geht mir das so locker über die Lippen, aber damals war das eine völlige Unvorstellbarkeit. Was für ein Albtraum. Oh Gott, hoffentlich ruft keiner die Polizei. Ja, es war ganz schlimm. Das ist so. Und dann auch noch, unser Geschäftsmodell, Dentallabor, lebt genau davon. Unser bester Freund ist Karies. Ja, über 90% dessen, was ein Dentallabor macht, hat am Ende Karies als Ursache. Ohne Karies gäbe es uns gar nicht. Also nicht gar nicht, also uns gäbe es nicht, aber also andere Labore gäbe es, aber nur ganz klein. Ganz wenig. Weil natürlicherweise hält der Zahn einfach durch. Der ist besser. Der ist so gebaut. Und das war schon wirklich krass und ich fühlte mich schon wieder so echt angepisst. A, weil mir alle dummes Zeug erzählt haben. Und es ja nur klar ist, dass es falsch ist. Darauf hätte ja auch einer mal mit Absicht kommen können. Also im Nachhinein ist wirklich die Frage, wieso sich niemand die Frage gestellt hat, warum wir so viel Ärger haben rund um die Zähne und das geht ja alles noch viel, 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 viel weiter inzwischen, bis hin zu Alzheimer. Da hätte mal einer drauf kommen können. Damit hätte man sich wirklich mal beschäftigen können. Und dann hätte das auch mal einer rausbekommen.
Haben sie aber nicht. Ich muss dich insofern kurz bremsen, weil ich mir die ganze Zeit die Frage stelle. Du bist zur Zahnputztablette gekommen, da warst du roundabout 40 Jahre alt.
Die erste Tablette kam in die Welt mit, da wurde ich 40, das stimmt, 2003, ne, 41, also wie auch immer. Aber ich hatte das ja schon ein paar Jahre vorher angefangen.
Ja.
Also das ist ja nicht, das hat alles eine Weile gedauert.
Okay, aber weißt
du. 97, glaube ich, war die Verteidigung oder so und dann.
Ja. Du machst Dentabs jetzt seit 20 Jahren. Und ja. Die Geschichte, die du mir gerade erzählt hast, und ich meine nicht die Geschichte, sondern deine Entrüstung über, warum die Menschen nicht verstehen, dass sie sich etwas Furchtbares antun, wenn sie mit viel einfacheren Mitteln sich was wirklich Gutes antun könnten. Die hast du wahrscheinlich seitdem, sagen wir mal 10.000 Mal erzählt. Ja. Und ich würde behaupten, dass du es mit einer sehr hohen Intensität und einer sehr hohen Leidenschaft nicht müde, was zu erzählen, weil es etwas ist, woran du ja wirklich glaubst. Und du musstest 40 Jahre alt werden, um etwas zu finden, was sich nicht mehr loslässt.
Mhm. Und mich den Rest meines Lebens wahrscheinlich begleiten wird, ja.
Wie kommt das? Also du hast ja wahrscheinlich nicht irgendwie ein Leben lang in den Spiegel geschaut und deine Zähne betrachtet und dachtest, oh, man müsste da was tun, sondern es war ja fast so ein, ich würde behaupten, fast so ein Moment wie damals in der dritten Klasse, als du das Tadel bekommen hast und beschlossen hast, nee, ich werde nie wieder jemanden schlagen. Und hier ist die Entscheidung, ich werde nicht mehr aufhören, etwas anderes zu machen, bis die Menschen verstehen, dass Zahnpasta einfach falsch ist.
Das ist die Mischung. Die hat sich über die Zeit so ein bisschen immer mal variiert. Also ursprünglich wollte ich nur, dass Stand-Ups in die Welt kommt und nicht mehr weggekickt werden kann. Das habe ich längst erreicht. Also es gibt ja, was ist hier, oder es gab eine Zeit über 100 Nachahmer und so. Also die Kategorie kriegt keiner mehr so weggewischt. Mhm. Das kriegst du nicht mehr aus der Welt. Dafür sind inzwischen zu viele Leute damit beschäftigt. Das nächste größere Ziel, also das, was jetzt, und dann höre ich auch wirklich auf, Zahnpasta aus der Welt zu kriegen.
Warum?
Also ich bestehe darauf, dass die Kategorie Zahnpasta abgeschafft wird.
Das verstehe ich. Warum ist das so schwer? Warum tun sich die Menschen, die Industrie, warum sind die da so resistent?
Guck dich selber an. Du bist genauso, ich auch. Nach der Geburt kommt die Windel.
Ja.
Eine Weile, dann macht sie Pause. Im Alter vielleicht wieder. Direkt nach der Windel kommt die Zahnpasta. Es gibt nichts, was du länger machst. Zivilisatorisch. Und jeder, dem du über den Weg läufst, also wehe nicht, also musst du machen. Das ist so in dein Gehirn eingebrannt. Das ist unvorstellbar, was das für eine Wirkung hat. Ja, ich kann Leuten problemlos auch in ein paar Minuten erklären, warum das, was wir hier machen, warum Dentabs wichtig ist, warum alles andere Schwachsinn ist. Ja, es ist nicht nur nutzlos, es richtet Schaden an. Und zwar kapitalen Schaden. Im Menschen, in der Natur auch. Wobei, das kam ja erst ganz spät. Das ist ja eher so ein nachrangiges Thema gewesen. Also, das hat uns eigentlich überhaupt nicht interessiert. Das kam erst durch diese Welle. Und trotzdem machst du es nicht.
Wobei man dazu sagen muss, das stimmt ja nicht. Also es ist ja nicht so, dass es die Menschen nicht tun würden, weil eine ganze Menge Menschen nutzen ja Dentabs oder vielleicht ja auch irgendwelche Nachahmerprodukte. Also trotz allem, wenn wir in den Supermarkt gehen oder in die Drogerie gehen und in die Ecke mit den Zahnpflegeprodukten gehen, sehen wir vor allem Zahnpasta. Was ist an der Industrie das Problem?
Die Industrie ist eigentlich nicht das Problem. Und wenn du sagst, gibt es ja schon, ja, wir sind relativ bekannt. Also manche haben den Eindruck so von außen, wir sind ein Millionenkonzern, also wir sind eine richtig große Nummer, wir sitzen im Wendiger Hinterhof in so einer zusammengefriemelten Spammelbude. Also ganz klassisch, so richtig schön so im Hinterhof. Und wir haben mal für 22 ausgerechnet, wenn man all die Tabletten, die wir in 22 produziert und verkauft haben, zusammenrechnet und umlegt auf äquivalent Zahnpastatuben. Dann waren das 1,5 Millionen. Das klingt so als Zahl ja ganz beeindruckend. Mhm. Aber allein in Deutschland werden pro Monat 40 Millionen vertickt. Und wir sind die Größten, wir sind Weltmarktführer, wir sind schon richtig im Geschäft irgendwie. Nimm alle anderen zusammen und keine Ahnung, dann haben wir nicht 1,5, dann haben wir 5 Millionen. Lass es 10 Millionen sein, weltweit. Die meisten Nachahmer sitzen nicht in Deutschland. Pro Monat werden weltweit zwischen 1 und 1,5 Milliarden Tuben vertickt. Wir sind vollkommen egal. Wir haben null Impact. Wir sind ohne Bedeutung. Wir sind, ich weiß nicht, wie viele Nullen zwischen dem Komma und der ersten Eins kommen, wenn es darum geht, über Marktanteile zu reden. Das ist auch nicht so schlimm. Ich bin sehr beeindruckt und zufrieden mit dem, was wir schon erreicht haben. Ist schon so. Wir sind in den Regalen, wir haben irgendwie so rund 7.000 Regalplätze, also Drogeriemärkte. Wir haben super stolz, also richtig, richtig beeindruckt. Wir machen die Eigenmarke für DM und, was das Verrückte ist, wir dürfen es sogar in der Öffentlichkeit sagen. Also wir dürfen sagen, dass die Donto der Zahnputzerblenden von uns gemacht werden. Das ist schon, also
Das ist schon was.
Da scheiße ich es aufs Bundesverdienstkreuz. Also das finde ich viel interessanter. Ja, weil ich sage so, das hat eine, dass die das gemacht haben und dass sie es dann auch mit uns gemacht haben. Und das war kein einfacher Weg. Ja, also die hatten ein Anforderungsprofil, das können, wollen und werden wir auch niemals erfüllen. Mhm. Und es hat dann mit hin und her, und die haben es auch ausprobiert, und ja, aber die anderen waren dann noch schwieriger als ich. Und am Ende machen sie es mit uns. Und das ist schon wirklich, das hat was. Also darauf, das ist mit der Stolz, das, worauf ich am stolzesten bin, wenn man überhaupt darüber reden kann. Aber marktbedeutend ist es immer noch nicht. Was? Das ändert sich jetzt gerade. Wir haben da eine ganz coole Agentur, mit der wir immer mehr in die Breite der Öffentlichkeit kommen. Also ganz viel Pressearbeit, ganz viel Aufklärung, weil Werbung, das nutzt dir nicht wirklich was. Und schon gar nicht, wenn du das über einen langen Zeitraum machen kannst und ordentlich durchhalten kannst, weil du brauchst wahnsinnig viel Geld dafür. Und am Ende will ich auch gar nicht, dass die Leute auf unsere Werbung mehr reinfallen als auf die der anderen. Sowieso kriegst du aber diese Problematik nicht transportiert, weil ich muss ja in dein Gehirn rein. Ich muss dir ja die Chance geben, etwas so Eingebranntes in deinem Gehirn selber wegzunehmen. Das ist krass. Ich weiß nicht, benutzt du Dentabs?
Klar.
Wie lange jetzt? So seit einem Jahr? Sagen wir mal halbes Jahr.
Anderthalb Jahre.
Ja, reicht. So, hast du noch eine Tube Zahnpasta? Irgendwo versteckt?
Irgendwo, ja.
Mhm. Find sie mal. Und dann gehst du zu der Mülleimer, also draußen, das schwarze Ding mit der Klappe, machst es auf, hältst die Zahnpastatube da drüber und verabschiedest dich mit auf gar keinen Fall jemals wieder und lässt das Ding fallen. In dem Augenblick geht ein Sturm in deinem Gehirn los. Das ist irre. Das ist absolut irre. Und Neuroleute können dir das gut erklären. Ja, weil das so tief da drin ist, weil das schon immer unumstößlich richtig war. Und wenn du das nicht machst, kommst du mindestens ins Fegefeuer. Oder in die Hölle. Oder noch viel schlimmer, zum Zahnarzt auf den Stuhl. Ja, und immer dieser Anschiss, den du kriegst, wenn du zum Zahnarzt gehst, also da müsstest du mal ein bisschen mehr, nimm mal hier, und ich habe hier so eine elektrische Zahnbürste, oder nimm mal die Zahnbürste, bla bla bla. Und jetzt gehst du hin, also gerade wenn du ein Einsteiger bist, und der wird dich fragen, wo du gewesen bist. Weil der hat ja ein Erwartungsbild. Und das erfüllst du nicht mehr, weil deine Zähne einfach zu gut aussehen. Da ist nichts mehr. Einfach glatte Zähne. Ohne, wenn Zähne glatt sind, hast du kaum Belege. Du hast keinen Zahnstein mehr. Sowas alles. Ganz normal. Hm. Ja, das geht mit Zahnpasta. Und das weißt du alles. Und das hast du alles durchlebt. Und du freust dich auch total darüber. Aber in dem Augenblick, wo du sagst, ich schmeiße meine letzte Zahnpasta Müll, ich werde das Zeug nie wieder anfassen, geht trotzdem die Revolution im Gehirn los. Also du bist nicht rückfällig, aber es ist total interessant, das zu beobachten. Was im Umkehrschluss fast noch spannender ist, wenn du diesen Erfolgsprozess durchlebt hast, fängst du automatisch an, weiterzusuchen. Weil dieses Erfolgserlebnis löst im Gehirn Endorphine aus. Und es gibt für das Gehirn nichts Geileres als Endorphine. Und das hast du, diese Endorphine hast du bekommen, weil du dich gegen etwas gewehrt hast, was schon immer richtig war. Da habe ich mein Lieblings, habe ich aber ausgedacht, Hashtag, wenn richtig schon immer falsch war. Und du wirst anfangen, automatisch, ob du das willst oder nicht, anfangen, ist das wirklich richtig, was ich hier tue? Das habe ich schon immer so gemacht. Ja, das war ja nicht die Frage. Die Frage ist ja, ist das richtig, was ich hier tue? Und Automechaniker, Sprit und Blut, 50 Autos, 40 Autos. Wie selbstverständlich. Also mein letztes jetzt noch Auto hat einen kapitalen Motorschaden. Wir sind uns noch nicht sicher, ob wir ihn wirklich reparieren lassen, weil ich brauche für nichts ein Auto. Hm. Ich habe festgestellt, so viel wie ich nicht mehr Auto fahre, fällt es mir inzwischen schwer, in Berlin überhaupt Auto zu fahren. Also technisch.
Ja.
Ich komme mir vor wie vom Dorf.
Ja.
Ja, weil ich diesen Verkehr nicht mehr gewohnt bin. Ich fahre Fahrrad. Ich habe ein Brompton Klapprad. Geilste Ding der Welt. Bahncard 100. Ich steige überall ein, ist mir vollkommen egal. Ich muss nicht nachdenken. Ich bin gestern von Bremen zurück über Hannover nach Berlin gekommen. Ich habe bis heute nicht so ganz verstanden, was ich da eigentlich gemacht habe. Ich bin einfach in die Züge eingestiegen. Das ist so geil. Ich muss mich nicht mehr mit Autoverkehr rumplanen, mit Parken, mit Auto kaputt. Ich muss nicht tanken. Für die ganze Zeit brauche ich alles nicht.
Lieber Axel, ich würde dir gerne abschließend eine Frage noch stellen. Und zwar, wenn du der Axel in 20 Jahren dir den mal vorstellst, wie wird er über den Axel in 5 Jahren denken?
Alles richtig gemacht. Alle Fehler gemacht. Aber die Grundhaltung war immer richtig. An der zweifle ich auch nicht. Genervt bin ich von meiner eigenen Unfähigkeit. Ja, also von, es gibt halt Sachen, die ich nicht kann. Ich bin zum Beispiel ich bin nicht gut in Menschenführung. Ich bin kein guter Unternehmer. Also das sagt man immer so, ja, aber ist doch toll, ein Unternehmer. Also, ja, aber so meine Position als Geschäftsführer in einem Unternehmen, also ich würde mich nicht einstellen. Ich bin das nur, weil wir noch keinen anderen gefunden haben. Ja, das ist nicht meine Welt. Das ist eine Zwangsläufigkeit. Aber im Prinzip, im Grunde alles richtig. Und wahrscheinlich, keine Ahnung, also ich werde aus dem Grab wahrscheinlich noch irgendwie mit Tinte zu werfen sein, machen. Falls wir dann nicht irgendwann diesen Durchbruch gehabt haben. Also ich gehe ja davon aus, dass es jetzt irgendwann mal klappt. Und dann kommt auch die Industrie. Also allein die Tatsache, dass wir nach so langer Zeit und so einer doch zwar nicht Marktanteilspräsenz, aber Marktpräsenz und Öffentlichkeitspräsenz, die großen Player mich immer noch entspannt gewähren lassen, also nichts sagen, also einfach gar nichts, zeigt mir, dass die wissen ganz genau, was ich tue, die sind echt blöd. Und im Grunde genommen sind sie ein bisschen neidisch, weil sie können das nicht machen. Nein, die können nicht einfach Zahnputztabletten machen. Und was sie machen müssen, wäre die komplette Umstellung innerhalb relativ kurzer Zeit, also wir reden also von 2-3 Jahren, um dann die neue Strukturen aufzubauen, und dann können sie es auch machen, weil aus deren Sicht sind die Tabletten ja ein blanker Traum. Ja, die sind klein, leicht, unkompliziert herzustellen, ewig haltbar, haben echte Auswirkungen, da kannst du richtig Werbung für Dinge machen. Nur sie können nicht beides gleichzeitig machen. Weil wenn du weißt, was Dentabs sind, und sagst, tada, wir machen auch Zahnputz, wir machen Dentabs, dann weißt du das, ja? Dann weißt du auch, dass das, was du ansonsten machst, deutlich diskutabel ist. Ich bin ein bisschen verblüfft, dass die Amerikaner, dass die amerikanischen Zahnpastaunternehmen da nicht ein bisschen vorsichtiger sind und ein bisschen schneller regieren oder sich ein bisschen schneller darauf vorbereiten. Weil in Amerika kannst du für sowas natürlich hemmungslos verklagt werden. Ja, also wir haben Schäden an Menschen feststellen können, wir stellen nicht die Schäden fest, sondern wir stellen die Lösung fest. Also wenn jemand, keine Ahnung, plötzlich keinen Zahnverschub mehr hat, keine Parodontitis mehr hat oder auch Erscheinungen außerhalb der Mundhöhle wegfallen, nachdem sie umgestellt haben, dann deutet das sehr stark darauf hin, dass Zahnpasta die eigentliche Ursache für ein Problem ist. Und wenn du das weißt und es trotzdem weiter verkaufst, dann läufst du Gefahr, dass irgendwelche Anwaltskanzleien als ein cooles Geschäft verstehen. Ja, ich bin ein bisschen erstaunt, aber so hektisch ist es nicht, die werden schon noch kommen. Und einer der Großen hat ja schon eigene Experimente gemacht. Wir haben einen Marktbeteiligten von uns gekauft, wir haben ein bisschen rumgespielt und so, wird schon.
Ich sehe schon, man könnte dich auch um 2 Uhr 21 wecken und sagen, Zahnputztablette, und du würdest einfach anfangen.
Ja, ja. Wenn du mir netterweise einen Kaffee und eine Zigarette gibst, weil das ist so meine nach dem Aufstehen-Prozedur, aber ansonsten, ja klar. Es ist nerdy, aber ich mache ja eben auch einfach nichts anderes. Also ich habe den ganzen Tag damit zu tun, den ganzen Tag immer in Leuten erklären, und ich mache das wirklich gerne. Ja, also nicht missverstehen. Weil es halt von einer unfassbaren Relevanz ist und weil es in gerade jetzt, wo Transformation so das Lieblingsthema für alle ist, ein super Einstieg ist. Es ist ein super Einstieg in das Verständnis, Transformation ist gut. Ich verzichte nicht auf das Autofahren. Ich bin froh, dass ich diese Scheiße los bin. Ich kann ja Auto fahren. Ich kann mir auch einen Porsche leasen oder so. Weißt du, also technisch ein cooles Auto, also sensationell. Aber sowas von unbequem. Außerdem bist du einfach mit einem schnelleren Auto im Tau nicht schneller.
Das ist ja wahr. Lieber Axel, wir könnten wahrscheinlich noch einige Stunden darüber reden. Die Frage ist, wie lange man uns zuhören würde. Ich will es nicht riskieren, aber es war mir trotzdem eine sehr, sehr große Freude. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns bald mal wieder sehen. Und unbedingt. Bis dahin, als gute Fahrt, ob mit dem Fahrrad oder mit der Deutschen Bahn. Ich denke, du wirst heute wahrscheinlich wieder ein paar Menschen dazu bekehrt haben, ihre Zahnpasta über den Mülleimer zu halten und hoffentlich reinzuschmeißen. Sie werden nicht zurückkommen. Sie werden es nicht vermissen. Und ihre Zähne werden es ihnen danken.
Auf jeden Fall. Und wenn irgendwelche Fragen sind, ich bin ja immer ansprechbar. Also ich liebe das, mit Leuten darüber zu sprechen. Ja, diese Überzeugungsarbeit zu leisten. Macht Spaß. Vielen Dank für alles, was ihr auch als Agentur für uns tut, also und auch für den Podcast. Ich finde das super interessant und das war wirklich die Vorbereitung war nicht ganz einfach. Also jetzt nicht technisch, also das war jetzt keine Herausforderung, aber so zu überlegen, okay, was war denn da in der dritten Klasse? Mich also selber nochmal in diese Zeit zurückzubringen. So, wie gehe ich denn heute damit um? Das war super interessant.
Dankeschön. Vielen, vielen Dank.
Bis bald.
Ich freue mich sehr, denn ich habe jetzt meinen Kollegen Marc dabei. Hallo, Marc.
Hallo, Sacha.
Du kennst Axel besser und hast auch das Interview eben sehr aufmerksam angehört. Du hast dich dahingehend mit seinen Motivatoren und Treibern beschäftigt und versucht, so ein bisschen zu destillieren, wer Axel als Mensch ist, wenn man das versuchen würde, auf 2, 3 Attribute zurückzuführen. Deswegen, was hast du rausgefunden? Wer ist Axel Kaiser?
Ich würde sagen, Axel ist ein sehr facettenreicher Mensch, aber
ganz
wenn ich
sicher.
wenn ich mich auf drei Treiber fokussieren müsste, dann würde ich sagen, in der Reihenfolge Gerechtigkeit, Unabhängigkeit und Neugier.
Gerechtigkeit, Unabhängigkeit und Neugier. Du hast gesagt, in dieser Reihenfolge, dann lass uns auch in dieser Reihenfolge bleiben. Warum Gerechtigkeit? Wie macht sich das deiner Meinung nach bemerkbar?
Egal, wann man mit Axel spricht, man spürt immer, dass er für Gerechtigkeit brennt, dass er einen sehr stark ausgeprägten Gerechtigkeitssinn hat. Und das hat sich auch in eurem Gespräch sehr deutlich gezeigt. Er sprach von seinem besten Freund, der ihm die Freundin ausgespannt hat. Das war vielleicht so ein ganz frühes Beispiel dafür. Er hat danach auch nie wieder mit dem Menschen gesprochen. Das ist auch so ein bisschen Ausdruck seiner Burheit, die ich da auch so ein bisschen mit dabei sehen würde. Oder auch, als er bestraft wurde, dass er einen Klassenkameraden geholfen hat, indem er sich geprügelt hat. Das ist auch für mich ein Indiz zu sagen, also Gerechtigkeit steht für Axel ganz weit oben. Und ich habe das Gefühl, was er überhaupt nicht ertragen kann, ist vor allem, wenn Menschen ignorant sind, also wenn sie einfach mit faulen Ausreden kommen, wenn sie nicht reflektieren wollen und das lässt er ihnen nicht durchgehen. Deswegen kann es auch kaum verwundern, dass er diesen Weg mit der Zahnputztablette gegangen ist.
Ja. Ja, leuchtet mir ein. Beim Wort Gerechtigkeit denke ich immer zuerst an eine juristische Karriere, aber vor dem Hintergrund, wie du es gerade beschrieben hast, ist das total einleuchtend. Das zweite Wort, das du herangezogen hast, war Unabhängigkeit. Ich glaube, das erschließt sich vielen von uns, die gehört haben, wie um die Ecke Axel auch denkt. Und das meinst du wahrscheinlich auch, aber eventuell nicht nur. Daher erläutere uns ein kleines bisschen, wie du Unabhängigkeit und Axel im Kontext von Unabhängigkeit siehst und verstehst.
Unabhängigkeit wäre vielleicht sogar das Wort, mit dem ich Axel beschreiben würde, wenn es nur ein Wort gäbe. Weil ich glaube, in jeder Hinsicht ist er einer der unabhängigsten Menschen, die ich kenne. Das mag schon früh in seiner Kindheit angefangen haben. Das ging aber dann auch weiter. Sein Lebensweg ist ja alles andere als jetzt eine gerade Linie, sondern zeigt immer wieder Situationen, in denen er ja unter Beweis stellt, dass er unabhängig denkt, dass er sich auch nicht von dem abhängig macht, was er in der Vergangenheit schon gewusst hat. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt dessen. Und das zeigt sich ganz praktisch. Also es zeigt sich also Kleinigkeiten wie, dass er, der früher mal Kfz-Mechaniker gelernt hat, jetzt sagt, ich mache mich vom Autofahren unabhängig. Ich habe jetzt eine Bahncard 100, ich habe jetzt ein Brompton-Bike. Also diese Unabhängigkeit, die ist schon sehr prägend. Und ich glaube auch, da gehört auch wiederum so ein gewisser Starrsinn dazu. Also er hat, glaube ich, im Gespräch gesagt, ich kann Dinge beschließen und die werden dann auch ein ganzes Leben lang durchgehalten. Und das tut er auch, wenn er damit gegen den Strom schwimmen muss. Ich habe das Gefühl, dass ihn das sogar beflügelt. Also diese Unabhängigkeit ist ihm wichtig. Gleichzeitig heißt es aber nicht, dass er nicht flexibel wäre, sondern ganz im Gegenteil. Er macht sich auch von seinen eigenen früheren Überzeugungen ganz schnell unabhängig.
Was letztlich bedeutet, dass Axel auch ein großer Verfechter des lebenslangen Lernens ist und man könnte ihm vorwerfen, dass er sich widerspricht. Man kann aber natürlich auch sagen, dass er sich fortwährend weiterentwickelt und ja, und festgefahrene Denkmuster nicht zulässt.
Genau, er lässt es nicht zu oder möchte es anders haben, dass die Menschen sich selbst unabhängig machen, dass sie umdenken und dass sie eben nicht denkfaul bleiben, so schwer ja. Das fällt. Das erkennt er aber auch an, also er sagt ja auch, auf Zahnputztabletten jetzt umzusteigen, das ist jetzt nichts, was jede oder jeder von heute auf morgen schafft.
Ja, was letztlich aber auch ein sehr schöner Übergang ist zum letzten Treiber, nämlich der Neugierde.
Ja, das würde ich durchaus auch wörtlich verstehen, also die Gier oder die Begierde nach Neuem. Also Axel ist absolut ein Typ, der Dinge herausfinden will, der nicht einfach auf dem sitzen bleibt, was er schon weiß. Es wundert mich jetzt auch nicht, dass er nicht den Job ausübt heute, den er halt mal gelernt hat vor inzwischen 35 oder 40 Jahren. Und das, obwohl er sich ja so sehr für Technologie interessiert, man denken könnte, na dann Kfz-Mechaniker, dann bleibt es eben. Nee, er ist danach Programmierer geworden. Er ist seinem Bruder nach Berlin gefolgt, um ohne jegliche Vorkenntnisse in einem Zahnlabor zu arbeiten. Und das auch, obwohl er dafür gar nicht so richtig qualifiziert war.
Ja.
Und ich glaube, das ist so eine Neugier, die sich so durch sein Leben zieht, dass sie fast zwingend zur Folge hat, dass er auf seine große Entdeckung gestoßen ist, die er ja selber übrigens gar nicht als Erfindung bezeichnen würde, sondern er sagt, er hat das eben herausgefunden, dass es diese Möglichkeit gibt, das per Zufall. Also unterm Strich würde ich sagen, Axel würde sich wahnsinnig schnell langweilen, wenn die Dinge einfach so blieben, wie sie halt vermeintlich nochmal sind. Und er spricht ja auch von seinem Hashtag, wenn richtig schon immer falsch war. Ich glaube, das ist es, was er sich am meisten wünscht, Dinge von Grund auf neu zu betrachten. Und ja, genau solche Menschen brauchen wir auch.
Mit Axel wird es garantiert niemals langweilig werden. Insofern danke dir, dass du dich sehr ausführlich mit ihm beschäftigt hast. Danke euch, die ihr durchgehalten habt durch diesen sehr, sehr langen Podcast, ungewöhnlich langen Podcast, aber Axel hat viel zu sagen und es gibt über Axel auch sehr viel zu sagen. Wenn ihr Interesse habt, tiefer in das Thema einzusteigen, schaut euch auf Dentabs um. Ansonsten danken wir euch für die Aufmerksamkeit und freuen uns natürlich über euer Feedback an sacha@hyper.aufgepasst, neue Top-Level-Domain, Partner, so wie der Partner oder die Partnerin, nur eben an der Stelle in der männlichen Form und im Plural im Englischen, sacha@hyper.partners. Ich freue mich sehr über euer Feedback. Wir freuen uns über euer Feedback und gerne auch über eine Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr sonst eure Podcasts hört. Marc, dir vielen Dank. Euch noch
draußen
einen schönen Tag. Danke dir.